Das Murren, Beklagen, Beschweren, die Unzufriedenheit, die man hat kundwerden lassen, ergrimmen, über alles und jeden, immer schimpfen, wenn es einem nicht so passt. Das Essen schmeckt nicht, ich habe Reis bekommen statt Nudeln, Pommes statt Bratkartoffeln, es ist mir zu kalt, das ist mir zu heiß, das ist mir zu bitter, das ist mir zu salzig oder viel zu süß. Ist mir heute Morgen passiert. Hab mir ein Brötchen nachgebacken. Als es runtergeholt habe, war es hart wie ein Stein. Ich dachte, was sind das für Brötchen hier? Ja, so schnell kann es gehen. Aber auch zu viel Regen, es ist zu viel Sonne, es ist mir zu heiß, es ist mir zu kalt. Immer das nass und das, oder zu trocken. Immer knurren und murren. Beklagen ohne Grenzen. Und wenn man sich einmal in diese Situation verbissen hat, kann es sehr schwer werden, auch da wieder herauszukommen. Und mein Titel heute heißt Das Klagen und Murren der Israeliten. Und auch wir müssen ja verstehen, dass wir geistliche Israeliten sind. Und manchmal kann alles sehr, sehr schnell über die Lippen kommen. Man achtet nicht darauf, was man sagt, redet schnell und dabei kann man sich dann auch schnell versündigen. Schauen wir uns an, was Jakobus uns sagt. Wir kennen alle die Stelle, Jakobus 3, und wir beginnen mit Vers 5 und gehen dann bis zu Vers 18. Jakobus 3 und Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Man ist verführt durch Satan, den Teufel und seine Dämonen. Und dann redet man Dinge, die man vielleicht gar nicht sagen will. Vers 7, denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das aufrührerische Übel, voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluch. Das soll nicht so sein, meine lieben Brüder und Schwestern. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Kann auch ein Feigenbaum oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug unter euch? Wer ist so klug und kann sich davon entbrennen? Er zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Und wie schnell kommen Streitigkeiten? Wegen nichts. Es fängt mit Beklagen an, mit Murren an, und dann kann ein ganzer Streit entbrennen, was zu nichts führt, außer zur Sünde. Vers 15, das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern das ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge. Und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung und des Friedens. Die Weisheit aber von oben her ist erst lauter, dann friedfertig, gütig und lässt sich etwas sagen. Das, was Herr Sperzel vorhin gerade gesagt hat, wenn man resistent ist, man lässt sich eben nichts sagen, ist genau das Gegenteil. Ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Eben die Frucht des Geistes, die guten Früchte. Unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Auch wir sollen Friedensstifter sein. Als Josef ein Herrscher unter dem Pharao von Ägypten war und im Alter starb, gedachte man später nicht mehr an ihn, dass er Herrscher war und was geschehen war. Man vergisst das, was war, und die Israeliten wurden versklavt. Ein unerträgliches Leben in einer Gefangenschaft, welche Gott nach 430 Jahren beenden wollte und sie aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat diese Gefangenschaft beendet. Und dann sollte man eigentlich froh sein, wenn man seine Freiheit aus dieser Gefangenschaft wieder hat, besser leben zu können. Doch die Israeliten sahen es anders. Ihnen ging es nicht um Freiheit in Gott und Jesus Christus, sondern sie sahen das Physische, was sie hatten und wie es ihnen teilweise erging. Wir schauen uns mal das Murren und Klagen an. Wir beginnen mit 2. Mose, im 2. Buch Mose, Kapitel 14. 2. Buch Mose, Kapitel 14 und die Verse 10 bis 12. Die Israeliten waren weg, sie waren schon ausgezogen. Und Pharao verfolgte sie natürlich dann irgendwann wieder, weil er wieder eine andere Gesinnung bekommen hatte. Vers 10. Und als der Pharao nah herankam, hoben die Israeliten ihren Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Schauen wir diese Aussage an. Man ist in der Freiheit, man hat sein Leben zurück, aber nein, man beklagt sich, weil man alles hatte. Hatte zu essen, hatte zu trinken, musste zwar schwer schuften, aber das wollten die Israeliten eben nicht. Schauen wir auch 2. Mose 15 an. 2. Mose 15 und die Verse 22 bis 27. Da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen durch die Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er dann ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen das Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, also er prüfte sie, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr dein Arzt. Auch ein Versprechen. Das ist das Versprechen, was Gott uns gegeben hat, dass er unser Arzt ist, dass er bei der Einsalbung uns auch helfen wird. Und sie kamen nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten sich dort am Wasser. Gott ist derjenige, der helfen kann, aber zuerst wird erstmal gemurrt und erstmal schimpfen. 2. Mose 16, die Verse 1 bis 3. Von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen, denn ihr habt uns dazu herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Schauen wir dieses Gemurre an. Ich habe nichts mehr zu essen, ich habe kein Fleisch, ich habe nur Pommes oder ich habe nur Reis. Das ist nicht das, was wir tun sollten. Man murrt und es geht so schnell. Auch 2. Mose 17 und die Verse 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken, schon wieder kein Wasser mehr. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Und sprach, es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels und nimm mit dir und nimm deinen Stab und in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort für dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel, da nannte er den Ort Massa Miraba oder Meriba, weil die Israeliten gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht. Aber das hörte ja nicht auf. Das Murren und Klagen geht immer weiter. Schauen wir uns an in 4. Mose. 4. Mose 13. Und die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihren Väter je einen vornehmen Mann. Und da sandte sie Mose aus der Wüste, Paran, nach dem Wort des Herrn, allesamt waren sie Häupter der Israeliten. Gehen wir weiter zu Vers 25. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde die Kunde, das, was sie erforscht hatten, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und dann kommt bestimmt die frohe Kunde. Die lesen wir dann in Vers 31 bis 33. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne und dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Das war natürlich eine frohe Kunde, dass die Israeliten Angst bekamen. Dann schauen wir weiter, was dann geschah. 4. Mose 14 und die Verse 1 bis 4. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in der Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu den anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Wie bekannt kommt uns das vor? Lasst uns einen Hauptmann über uns machen. Wir kommen noch gleich darauf. Und dann in Kapitel 16 lesen wir vom Aufruhr und vom Untergang der Rotte Korach. Sie mussten dann sterben für das ganze Gemurre und das ganze Gezeder. Aber wie ging es dann weiter? Gab es dann Frieden? Haben sie es dann endlich kapiert? Was man sah, wie die Korach-Rotte, wie sie gestorben war, war dann endlich Friede? Wir schauen uns 4. Mose 17 an. 4. Mose 17 und die Verse 6 bis 15. Am anderen Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron, also schon wieder, und sie sprachen: Ihr habt des Herrn Volk getötet. Und als sich die Gemeinde versammelte gegen Mose und Aaron, wandten sie sich zu der Stiftshütte, und siehe, da wurde bedeckt von der Wolke, und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gingen hin vor die Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Hebt euch hinweg aus dieser Gemeinde. Ich will sie im Nu vertilgen. Und sie fielen auf ihr Angesicht. Und Mose sprach zu Aaron: Nimm die Pfanne und tu Feuer hinein vom Altar und lege Räucherwerk darauf und bringe es eilends zu der Gemeinde und schaffe für sie Sühne. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen und die Plage hat bereits angefangen. Also das weitere Sterben durch diese Plage geht jetzt weiter. Und Aaron tat, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde, und siehe, die Plage hat schon angefangen unter dem Volk. Da räucherte er und schaffte Sühne für das Volk und stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde die Plage gewehrt, also sie wurde dann zurückgenommen. Die aber gestorben waren von der Plage, waren 14.700, die schon gestorben sind. Eine große Zahl. Außer denen, die mit Korach starben, die schon zuvor gestorben waren. Die müsste man noch hinzuzählen. Und Aaron kam wieder zu Mose von dem Eingang der Stiftshütte und die Plage war gewehrt. Sie war weggenommen worden durch das Opfer. Schauen wir auch nochmal die letztendliche Konsequenz. In 4. Mose 14 gehen wir zurück. 4. Mose 14, wir beginnen mit Vers 20 bis 23. Und der Herr sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern gegeben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Das war die letztendliche Konsequenz für das ganze Murren und Beklagen des Herrn. In 5. Mose 1 können Sie für sich selbst lesen, den Rückblick auf die Wüstenwanderung vom Horeb bis Kadesch. Herr Müller hat das ja schon bereits sehr klar erklärt. Aber nachdem sie das Land geerbt haben, das war dann die zweite Generation, sollte man meinen, es wäre gut. Jetzt haben sie es alle verstanden, alles ist in Ordnung. Was geschah? 1. Samuel 8, das ist das, was ich eben gerade erwähnt habe. Sie wollten einen Hauptmann, der sie wieder zurück nach Ägypten bringt. Aber diesmal setzt man ja noch einen obendrauf. Man kann ja nicht davon ablassen. 1. Samuel 8 und die Verse 1 bis 8. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere hieß Abia. Sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. Auch das wieder. Aber diesmal wird Jesus Christus auch verwehrt, der König der Könige zu sein. Und das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Götter gedient haben, so tun sie auch dir. Immer murren, immer beklagen. Und irgendwann bekamen sie ihren König. Sie bekamen ihren König, so wie sie es wollten. Und Samuel musste sie warnen, was sie dann haben werden. Dann haben sie nämlich genau das Gleiche wieder, was sie in Ägypten hatten. Hof und Land wurde ihnen genommen, Vieh wurde ihnen genommen, die Frauen wurden ihnen genommen. Die Kinder mussten dann auch wieder werden versklavt, mussten dies und das tun. Das ist das, was das Volk Israel will. Und die Frage ist, was wollen wir? Sind wir auch immer dabei, über alles zu beklagen und zu murren? Schauen wir einmal, was David uns sagt im Psalm 59 und Vers 2. Also wir beginnen mit Vers 2. Psalm 59, wir beginnen mit Vers 2. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich von meinen Widersachen. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Des Abends kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Siehe, sie geifern mit ihrem Maul, Schwerter sind auf ihren Lippen. Wer sollte es hören? Es war schandbar. Es war schändigen, war nicht gut. Des Abends kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Vers 15 war das. Vers 16, sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden. Wie es schon immer war bei den Israeliten. Und denken wir an Jakobus, was er über die Zunge gesagt hat, dass die Zunge ein Übel ist. Aber nicht allein Jakobus hat uns das gesagt. Gehen wir zu Sprüche. Sprüche 10, auch Salomo hat seine Erfahrung gemacht und lässt sie uns kund werden. Sprüche 10, die Verse 19 bis 22. Er sagt, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Des gerechten Zunge ist kostbare Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des gerechten Lippen erquicken viele, aber der Toren werden nach ihrer Torheit sterben. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Spiegelt sich da etwas in uns? Reflektieren wir das, was wir tun? Sind wir in und mit allem unzufrieden und lassen es öffentlich kund werden? Sogar draußen vor der Welt? Murren und beklagen wir über alles und jeden? Herrscht Unfriede in uns? Sind wir unglücklich? Sind Geschwister uneins und sind streitsüchtig? Wenn ja, warum? Warum kann das bei uns passieren? Schauen wir uns Jakobus an. Gehen wir nochmal zu Jakobus. Wir gehen zu Jakobus 4 und lesen die Verse 1 bis 12. Es ist die Warnung vor Unfriede, so die Überschrift in meiner Luther 2017. Er schreibt, woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher, aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet, man kann auch sagen, ihr hasst und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Und die Frage ist, wollen wir der Welt gefallen oder wollen wir Gott gefallen? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er uns in uns wohnen ließ, drängt nach Neid? Doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Trauer. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Und wie oft kommt das vor? Streitigkeiten, Streitgelüste. Das ist das große Problem in uns als Mensch. Man ist verführt, man lässt sich verführen. Wenn man streitet, ist man Satans Untertan. Tut man genau das, was er will. Schauen wir auch 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 9 an. Aber nicht immer ist Satan alleine schuld. Auch wir haben einen eigenen Charakter, der uns natürlich dazu verleitet. In 1. Petrus 3, Vers 9: Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Auch Galater 5. Galater 5. Und die Verse 15 bis 26. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen gefressen werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt, was wir eigentlich wollen. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank und Zwietracht. Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, davon habe ich vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Wenn wir uns daran halten und uns davon verleiten lassen, werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit, das Selbstbeherrschen. Ist nicht immer leicht, sag ich ja nicht. Aber wir müssen daran arbeiten. Manchmal ist es besser, den Mund zu halten. Und zu mir sagte mal jemand, schluck's einfach runter. Das ist so. Runterschluck. Mal nichts sagen. Meine Frau sagt schon ja. Vers 24. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Das ist das, was Paulus uns sagt. Und das ist auch die Anleitung für uns, was wir zu tun haben. Denken wir daran, die erste Generation der Israeliten hat das Land, das sie ererben sollten, nach ihrer Gefangenschaft nicht ererbt. Sie durften nicht das verheißene Land sehen und auch nicht betreten. Und so werden wir auch nicht in das Reich Gottes eingehen, wenn wir untereinander zanken und murren über alles und jeden. Das ist die Analogie. Schauen wir 1. Korinther 14 an. 1. Korinther 14. Murren ist immer so leicht. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das ist es, wonach wir uns richten und unseren Maßstab setzen sollten. Auch 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht verführen. Und jetzt kommt's. Und da muss man sich selbst einmal spiegeln. Selbst mal reflektieren, wo und wie ich eigentlich lebe. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werde doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott, und das sage ich euch zur Schande. Wenn wir bei falschen Freunden sitzen, unter Spöttern, unter Lustmolchen, unter Säufern und haben Wohlgefallen daran, dann wird unsere gute Sitte dadurch verdorben. Und wir tun genau das, was wir eben nicht tun sollten. Und vielleicht sogar nicht tun wollen. Und daran muss man sich messen. Man muss sich fragen, was für einen Umgang habe ich eigentlich? Wo laufe ich eigentlich herum? Wo bin ich? Will ich das oder will ich das eben nicht? Wir müssen den Geist Gottes in uns wirken lassen, um Gutes zu tun. Um uns zu bessern, um uns positiv zu verändern. Aber das können wir nicht, wenn wir bei falschen Leuten sitzen. Philipper 2. Und jeder muss das für sich selbst erkennen. Philipper 2 und die Verse 13 bis 16. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm, an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin und noch vergeblich gearbeitet habe. Auch für die Predigerschaft heute, dass wir das, was wir verkünden, nicht vergeblich war. Psalm 16, Vers 11. Psalm 16, Vers 11. Es wird jeden Samstag immer wieder davon gesprochen. Aber wir müssen uns selbst reflektieren. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Alle Lust und Freude kommt von Gott, an dem wir uns bemessen müssen. Und wir können durch den Geist Gottes, können wir auch das Wohlgefällige tun. Egal wie wir uns abmühen in dieser Welt, menschlich gesehen können wir diese ohnehin nicht ändern. Die Welt ist, was sie ist. Und wir müssen sie nicht komplett verändern. Wir können es auch nicht. Trübsal blasen bringt auch nichts. Auch nicht murren und nörgeln. Und vor allem nicht Streitigkeiten. Sie bringen nur das Verderben. Schauen wir 1. Petrus an. Gehen wir nochmal zu 1. Petrus, Kapitel 4. Und beginnen mit Vers 7 bis 10. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und das ist es. Wir leben heute tatsächlich in dieser Endzeit. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Hausverwalter oder als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das ist es, was wir zu tun haben. Salomo spricht über das Mühen in Prediger 3. Das alles seine Zeit hat, Prediger 3 und in Vers 1. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben. Einpflanzen und ausreißen, das Töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, Wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen. Finden und verlieren. Aufbewahren und wegwerfen. Zerreißen und das Zusammennähen. Schweigen, aber auch reden. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen. Leider. Wir kommen irgendwann in eine Zeit, wo die Geschwister sich hassen werden und verraten werden. Der Krieg und der Frieden. Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Und eigentlich haben sich die Menschen diese Arbeit selbst auferlegt, durch die Sünde, die Eva getan hat und auch Adam. Vers 11. Gott hat für alles eine Zeit bestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. In der Tat. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, sagt Salomo. Das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn wir uns im Murren, Beklagen festhalten, dann haben wir keine Freude. Dann hat man auch nichts vom Leben. Vers 13. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich gearbeitet hat oder erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Alles das, was wir haben, verdanken wir der Güte Gottes. Vers 14. Ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. So hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen. In Ehrfurcht. Noch einmal. Wenn wir uns ständig am Maß der Nörgelei orientieren, wenn wir uns ständig damit verleiten lassen, Unfrieden haben untereinander, werden wir nicht in das Reich Gottes eintreten dürfen. Aber auch zeitnahe Bestrafung können sehr schnell möglich sein. Wenn wir sündigen, folgt die Strafe. Und es kann nichts dabei Gutes herauskommen. Wir sollten uns am Leben erfreuen. Und das können wir nur mit dem Geist Gottes. Schauen wir Philipper 2 nochmal. Philipper 2 und die Verse 14 bis 15. Philipper 2, die Verse 14 bis 15. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen Geschlecht, unter einem verdorbenen, unverkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Das ist es, was Gott von uns erwartet. Unter diesem verdorbenen Geschlecht, in dieser Welt noch ein Licht zu sein, um Gutes zu tun. Gehen wir auch zur letzten Stelle, Hebräer 13. Hebräer 13, zunächst mit Vers 1 bis 2. Er sagt, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Vers 5 bis 6. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Wenn die Zeit der Trübsal anfängt, müssen wir uns fragen, was kann mir ein Mensch tun? Auch Vers 16. Vers 16, Gutes zu tun, mit dem anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Und Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn es wäre nicht gut für euch. Versuchen wir uns immer wieder zu reflektieren, selbst zu prüfen, vom Zank und Streit wegzubleiben und nicht ständig über alles zu murren.